klar denken, mental stark sein, neues wagen.
Wir machen positive Psychologie hörbar, fundiert, ehrlich und inspirierend.
Willkommen bei Positive Perspektiven.
Es gibt Berufe, in denen man täglich mit existenziellen Themen in Berührung kommt. Mit Hoffnung und Sorge, mit Fortschritten und manchmal auch mit harten Rückschritten. Heute sprechen wir mit Ina. Wir beide haben vor vielen Jahren zusammengearbeitet und sind seitdem freundschaftlich verbunden. Da Ina bis heute direkt in einem hochbelasteten Beruf tätig ist, war für mich klar, ich möchte mit ihr darüber sprechen, was Menschen trägt, wenn der Arbeitsalltag emotional und fachlich viel abverlangt.
Ina arbeitet als Kinderkrankenschwester auf einer onkologischen Station. Das ist ein Bereich, der hohe Professionalität, Verantwortung und Teamarbeit erfordert. Gleichzeitig braucht es eine große innere Stabilität. Was braucht es, um in einem solchen Umfeld langfristig gesund zu bleiben? Welche Rolle spielen Haltung, Teamkultur und vielleicht auch Aspekte der positiven Psychologie?
Liebe Ina, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist, und euch alle anderen heißen wir herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Positive Perspektiven. Heute mit dem Blick auf Menschen in hochbelasteten Berufen und die Frage, was sie innerlich stärkt. Hallo Marjana und hallo Ina, herzlich willkommen.
Hallo, liebe Ina.
Danke, dass ich bei euch sein darf.
Ja, danke, dass du unsere Einladung angenommen hast und dich diesem Abenteuer, eine Podcast-Aufnahme mit uns zu machen, stellst. Ich habe ja gleich mal eine Frage an dich. Was ist denn eigentlich so ein typischer Arbeitsalltag auf einer Kinderonkologie?
Ein typischer Arbeitsalltag. Ja, also die meisten denken immer irgendwie, es ist immer ganz traurig auf Station und es ist immer viel Weinen und es ist auch immer ernst oder so, ne? Und man sieht niemanden auf den Fluren rumlaufen, aber das ist tatsächlich nicht so. Also es ist nicht nur das Personal auf dem Flur unterwegs, sondern tatsächlich auch unsere Patienten und natürlich die Eltern. Es ist immer sehr, sehr reger Betrieb bei uns. Und was eigentlich immer da ist, wir lachen unheimlich viel. Also nicht nur die Kinder, weil wir haben ja Kinder allen Alters, sondern tatsächlich alle. Also Personal, die Eltern, Besucher, alle. Und es klar gibt es immer wieder traurige Momente, aber das Lachen überwiegt. Und versuchen, diesen Krankenhausalltag trotzdem irgendwie als etwas Normales anzusehen. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber für mich ist es normal, für mich ist es Alltag, dort jeden Tag zu sein, in die Patientenzimmer zu gehen, Kinder zu sehen, denen es erstmal, ne, mit dieser Diagnose Krebs umzugehen, ist natürlich nochmal enorm schwer als Betroffener oder auch eben als Eltern. Das ist ja immer eine Einheit, Kind und Eltern. Sich damit auseinanderzusetzen, dass es eigentlich eine Diagnose ist, die unter Umständen bedeutet, der Betroffene wird nicht gesund. Und sich damit auseinanderzusetzen, und da sind natürlich auch viele Emotionen da, viele Gedanken, eine sehr Ernsthaftigkeit einfach. Und man geht in dieses Zimmer rein und versucht, den Betroffenen Halt zu geben, sie mitzunehmen auf diesem Weg, der vor ihnen liegt, und nicht immer nur medizinisch, sondern tatsächlich eben auch Mensch. Und da im Grunde die Balance zu halten zwischen ich bin professionell, ich mache Medizin und ich verabreiche Medikamente, die auch ihre Nebenwirkungen haben, sondern auch persönlich abzuholen, psychologisch abzuholen, dass man diese Therapie, diesen Weg, der vor einem liegt, auch durchsteht, emotional. Weil die ist einfach sehr, sehr belastend für alle Beteiligten. Und ja, das ist schon herausfordernd, aber bewusst gewählt von mir.
Da klingt für mich jetzt so raus, dass Humor auch ein Lebenselixier ist für dich und für alle anderen, die auf dieser Station entweder arbeiten oder aktuell vorübergehend oder oft auch länger leben. Und dass es sehr viel persönliches Geben von deiner Seite, von eurer Seite als Personal auch braucht. Wie geht man mit diesen herausfordernden Situationen und Momenten, die ja oft auch eher extrem sind, denn um nach dem Dienst oder auch während des Dienstes?
Ich denke eigentlich gar nicht so viel darüber nach, tatsächlich, weil ich glaube, wenn ich über jeden Schritt nachdenken würde, würde ich schier wahnsinnig werden, sondern ich gehe da jeden Tag rein und ich nehme jeden Tag so, wie er ist. Und wenn mir ein Kind entgegenkommt und es lacht mich an, dann lache ich auch zurück. Und wenn ich das Gefühl habe, derjenige ist gerade traurig und der braucht einfach mal, dass man sagt, gell, es ist ein scheiß Tag heute, dann sage ich das auch genauso. Also ich bin einfach authentisch und echt. Und Humor ist für mich persönlich mega wichtig. Melanie, du weißt das. Du hast mit mir zusammengearbeitet. Du durftest das spüren. Und das ist nach wie vor auch noch so. Und ich versuche natürlich mit dem Humor auch andere mitzunehmen. Also nicht nur Kollegen, sondern auch die kleinen Patienten oder auch die großen Patienten und auch die Eltern. Und da irgendwie ein Stück Normalität reinzubringen. Weil was sie am wenigsten gebrauchen können, ist, wenn da jemand steht und so eine bierernste Miene zieht und ständig mit den Mundwinkeln nach unten und einem der Pessimismus schon entgegenspringt, so nach dem Motto, naja, das schaffst du eh nicht und guck mal, so viele Nebenwirkungen und eine Glatze kriegen ist auch Kacke und das bringt niemanden was. Das bringt weder mir was, noch bringt es den Eltern was, noch bringt es dem Patienten was. Weil, und ich meine, ihr macht positive Psychologie hörbar und ich versuche sie da zu leben. Und wenn ich positiver eingestellt bin und das hier und da nicht alles pessimistisch sehe, sondern eben auch mal ein bisschen Optimismus und positiv zu sein, dann lässt es einen die Therapie auch leichter durchstehen.
Wow, ich höre da neben Authentizität und Humor, was du in diese Umgebung mitnimmst oder reinbringst, noch sehr viel Herzlichkeit und vor allem es menschelt so, ne? So Menschlichkeit. Und du hast auch am Anfang gesagt, das war deine Entscheidung, gerade in dem Umfeld zu arbeiten.
Ja.
Was hat dich tatsächlich dahin gebracht, um diese Entscheidung zu treffen? Oder weil das konntest du vorher nicht wissen, oder? Oder hast du schon vermutet?
Also es war tatsächlich während der Ausbildung schon so, dass ich zum Ende meiner Ausbildung hatte ich einen Einsatz auf der Station, auf einer onkologischen Kinderstation. Und ich fand das total faszinierend dort, mit den Eltern, mit den Kindern zu arbeiten und dass da einfach eine andere Stimmung war als auf den anderen Kinderstationen. Man kann das schlecht erklären, man muss es erleben. Und das Personal wird ein Stück weit Familienmitglied in den einzelnen Familien, immer nur für eine für eine bestimmte Zeit, eben nur für die Zeit der Behandlung. Und dann ist man wieder draußen. Dann gehen die wieder raus in die Welt und gehen versuchen ihren normalen Weg wieder, ihren Alltag zu leben. Und dann war ich ein Begleiter. Und das ist schon irgendwo was Besonderes gewesen. Und das habe ich damals scheinbar unterbewusst wahrgenommen und habe immer gesagt gehabt, ich will mal auf einer Kinderonkologie arbeiten. Hat aber erstmal nicht so funktioniert nach meinem Examen, was vielleicht auch ganz gut ist, weil sonst hätte ich Melanie nicht kennengelernt, sonst wäre ich ihr nie begegnet. Und hat ein paar Jahre gebraucht, bis ich dann tatsächlich 2002 die Möglichkeit bekommen habe, auf eine Kinderonkologie zu kommen und dort zu arbeiten. Und seitdem mache ich das. Und ich will es nicht auf gar keinen Fall missen.
Da hast du auch bestimmt immer wieder neue Kolleginnen, die ganz frisch anfangen, mit dir auf die Station zu arbeiten. Wie ist das dann für dich, die neue Mitmenschen, die eben in so eine besondere Blase, weil ich kann mir das so wirklich vorstellen, wie so ein eigenes Welt, so eine Blase, wo ihr da euch befindet mit alle Teile von dem System, also Personal, Krankenschwester, Kinder, Eltern. Wie ist das, wenn jemand jetzt von außen reinkommt in dieses System? Wie kannst du diese Person dann begleiten? Oder wie begleitest du sie dann?
Also ich arbeite regelmäßig neue Kollegen bei uns auf Station ein. Ich habe tatsächlich jetzt bis Ende Dezember wieder eine neue Kollegin eingearbeitet. Und ich, ganz ehrlich, ich denke da gar nicht drüber nach, sondern ich versuche ihnen einfach nur möglichst viel von dem zu geben, von meinem Wissen mitzugeben. Und was ich immer wieder sage, ist unheimlich, reden. Sie sollen reden, wenn sie das Gefühl haben, es ist irgendetwas, was sie belastet, etwas, was sie sehr emotional mitnimmt und auch, ja, wir haben ja tatsächlich auch bei unserer Station mit dem Tod zu tun. Es versterben auch Kinder bei uns. Und dass sie keine Angst davor haben müssen, dass das Wichtige aber tatsächlich ist, dass sie das kommunizieren. Also dass sie wirklich darüber reden und das nicht mit sich selber aussitzen. Und dass ich jederzeit bereit bin, ihnen zuzuhören. Das ist tatsächlich so das Einzigste, wo ich bewusst mitgebe.
Oh, das heißt, du begleitest nicht nur die Familien und die Kinder, du begleitest auch dein Team und gibst du auch da Halt an die Menschen weiter. Wow. Wahnsinnige Stärke. Also so eine starke Frau.
Ich sehe mich selbst tatsächlich, gar nicht
als Genau. Würdest du, also ne, wir sind natürlich, sagen wir mal, ehemalige Kolleginnen und haben ne, oft schon gehört, das könnte ich nicht, was du da machst. Und das ist ja so ein bisschen jetzt auch das, was bei Marjana mitschwingt, wenn sie sagt, wow, so eine starke Frau. Würdest du dich als besonders stark bezeichnen? Und als zweite Frage gleich hinterhergeschoben, gibt es besondere Stärken, die du selbst an dir wahrnimmst?
Also ich würde mich natürlich dich als besonders starke Frau bezeichnen, ja, weil für mich ist das normal, ja, und ich denke mir immer so, hey, ich mache den Job und andere stehen in der Bank und machen den Job oder stehen oder sitzen im Supermarkt an der Kasse und machen dort ihren Job, räumen zwischendrin noch Regale ein. Das finde ich auch mega stark, ja. Deswegen würde ich mich selbst gar nicht als starke Frau oder als starke Persönlichkeit bezeichnen, sondern ich habe mir diesen Job ausgewählt. Ich weiß gar nicht genau, warum ich den einst mal gewählt habe. Ich weiß nur, er macht trotz aller Widrigkeiten Spaß. Und ich konnte mir dann auch im Laufe der Jahre nichts anderes vorstellen, als das zu tun. Und um jetzt wieder zurückzukommen auf die Stärken, dadurch, dass ich euch euren Podcast ja immer wieder höre und es ja auch schon mal eine Folge gab mit dem Thema Stärken, saß ich natürlich schon auch da und habe überlegt, oh, was habe ich eigentlich für Stärken? Was nehme ich eigentlich so wahr? Ich nehme meine Stärken nicht wirklich bewusst wahr. Wenn ich jetzt gezielt gefragt werde, und Melanie, das hast du ja jetzt gerade getan, ist natürlich so, dass ich empathisch bin, ich bin einfühlsam, ich bin fürsorglich, ich habe ein hohes Verantwortungsbewusstsein, ich habe ein extrem hohes Pflichtgefühl. Ob das jetzt immer Stärken sind, weiß ich nicht. Manchmal könnte es auch einfach nur eine Schwäche sein. Ich habe bestimmt auch Mut, auch wenn ich selbst nicht als Mut wahrnehmen würde. Und da gibt es bestimmt noch eine Menge mehr, aber ich sehe sie nicht.
Das ist total spannend, weil ich natürlich im Vorfeld zu unserer Folge jetzt mal überlegt habe, was sind so die Stärken, die ich dir zuschreiben würde. Und da kommen die, die du gerade genannt hast, die kommen da auf jeden Fall vor, auch tatsächlich Mut, weil ich kann mich an viele Situationen erinnern in der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, wo du sehr mutig gehandelt hast, weil du mutig vorausgegangen bist, weil du mutig deine Haltung vertreten hast, weil du mutig Dinge angesprochen hast und du selbst sagst jetzt, ja, Mut vielleicht würde ich jetzt nicht gleich ganz vorne dran stellen. Und das ist ja genau das Spannende, was glaube ich, immer wieder auch ein Thema ist, überhaupt grundsätzlich im Leben. Also wir wissen ja, dass nur ein Drittel der Menschheit ihre Stärken überhaupt kennt. Aber insbesondere, was ich immer wieder bei Menschen erlebe, die eben in diesen besonderen Berufen im Gesundheitswesen arbeiten, dass die selbst sich überhaupt ihrer Stärken nicht bewusst sind und die auch nicht benennen könnten. Und da würde mich jetzt mal interessieren, arbeitet ihr vielleicht sogar schon in eurem Team damit, euch gegenseitig ab und zu eure Stärken zu spiegeln, zurückzumelden? Oder würdest du dir das wünschen, wenn ihr es noch nicht macht?
Ich glaube nicht, dass wir das tun. Das glaube ich tatsächlich nicht. Also und wenn wir das tun, dann ist da nichts Bewusstes mit dabei. Also ich hatte jetzt vor ein paar Tagen, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das passiert ist. Da hat eine junge Kollegin gesagt, ich will mal so wer sein. Ich will so eine Krankenschwester sein, wie die Ina eine ist. Das ist toll. Die ist so mein Vorbild. Wo ich dann gedacht habe, so, oh, nee, halt, stopp, Moment. Ich würde mich jetzt nicht als Vorbild nehmen. Also, das brauche ich jetzt nicht. Ja. Ich war ein bisschen überfordert mit dieser Situation. Ja. Und da war dann natürlich schon irgendwie, dass sie etwas in mir sieht, was ich überhaupt nicht an mir wahrnehme. Und ich will auch kein Vorbild sein. Ich sage ja auch immer, ich bin ein ganz schlechtes Vorbild. Nee, wir spiegeln uns, glaube ich, nicht bewusst unsere Stärken. Würde ich mir das wünschen, dass wir das tun? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wäre extrem überfordert damit, wenn mir plötzlich immer mal wieder jemand meine Stärken spiegeln würde. Ich glaube, ich würde damit erstmal nicht klarkommen.
Und würdest du gerne jemanden die Stärken benennen bei jemanden anderen?
Jetzt, wo du es sagst, Marcella, ich tue das tatsächlich.
Mhm. Oh, wow.
Ich tue das tatsächlich, aber es ist nichts Bewusstes. Es ist überhaupt nichts Bewusstes. Und das passiert immer mal wieder. Ne? Ich habe jetzt eine Auszubildende an meiner Seite gehabt, die ihre praktische Prüfung bei uns auf Station abgelegt hat. Und das war schon enorm für die, weil die hatte tatsächlich nur bei uns 14 Tage Vorbereitungszeit, bis ihre praktische Prüfung abgelegt wurde. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, du schaffst das. Das habe ich tatsächlich schon in wenigen Stunden gesehen, dass du das packst. Dir steht nur dein eigener Perfektionismus im Weg. Und Perfektionismus wird ja oft immer so hin und wieder auch mal als was Negatives gesehen. Und das ist es ja eigentlich gar nicht, sondern es ist ja auch eine Stärke. Und das habe ich bei der schon auch benannt. Also es kommt immer mal wieder vor, dass ich sage. Aber es ist nichts, dass ich sage, dass ich das immer so lebe. Ich glaube, das ist intuitiv.
Ich habe den Eindruck, also auch aus meiner eigenen Kinderkrankenschwestern-Vergangenheit, dass ja, es vielleicht so ein Teil unserer DNA ist, andere Menschen wahrzunehmen, andere Menschen bewusst auch wahrzunehmen und dadurch uns es sehr leicht fällt, ihnen Stärken zu spiegeln, ihnen Unterstützung auch zukommen zu lassen, weil wir das natürlich auch auf der beruflichen Ebene perfektionieren, Menschen zu beobachten. Also nicht nur auf Krankheitssymptome hin, sondern auf Ausdrücke, auf Stimmlagen, auf Stimmungslagen auch. Und das gilt natürlich nicht nur für unsere Patienten, sondern auch für dann die entsprechenden Kollegen. Und dadurch fällt es auch sehr leicht, Menschen sehr bewusst wahrzunehmen, und zeitgleich passiert das so genau, wie du gerade sagtest, sehr intuitiv. Und das finde ich immer wieder total spannend, wenn ich jetzt inzwischen als Beraterin und Trainerin auch mit Menschen aus dem Gesundheitswesen zusammenarbeite, wie leicht es denen fällt, zum Beispiel wenn wir Übungen machen, wo es um Stärken geht oder wo es um Positive Gossiping geht, sehr wohl über den anderen wirklich große Dinge ausschütten zu können. Und wenn es um sie selbst geht, sagen sie dann auch ganz oft so wie du, ja, aber ich brauche das nicht. Also Ressourcendusche geben, total super. Ressourcendusche annehmen, ach, das muss nicht sein. Und wenn ich so an mich denke in der Vergangenheit, dann ging es mir damit auch immer sehr ähnlich. Würdest du sagen, das ist tatsächlich etwas, was wir vielleicht als Persönlichkeitsanteil mitbringen, um überhaupt diesen Beruf zu ergreifen?
Ich glaube tatsächlich ja. Also ich glaube, es ist ein bestimmter Schlag Mensch, der diesen Beruf der Pflegenden ausübt, professionell ausübt. Ich glaube, dass das tatsächlich wirklich, ja, dass das so ist.
Ja, krass.
Und jetzt natürlich die darauf folgende Frage: Wie geht ihr damit um, wenn ihr merkt, da ist jemand, der nicht in euer Team passt, der nicht geeignet ist, in diesem besonderen Bereich der Kinderonkologie zu arbeiten?
Gute Frage. Bin ich noch nie begegnet, tatsächlich. Also alle die, die sich beworben haben in der Kinderonkologie, die ich miterleben durfte, und die dann angefangen haben, dort zu arbeiten, die haben sich das ja bewusst ausgesucht. Ganz bewusst ausgesucht. Und ich glaube, das musst du auch. Ich glaube, das ist tatsächlich genauso wie die Intensivstation auch ein Extrembereich ist. Das muss man sich bewusst auswählen. Von daher stellt sich mir diese Frage gar nicht tatsächlich. Wie gehe ich damit um, wenn da jetzt jemand kommt, der eigentlich nicht in die Kinderonkologie wollte? Wenn er da wirklich nicht rein will, dann bleibt er auch nicht lange, weil er das einfach nicht aushält. Und das ist also gerade jetzt auch, wenn ich das so vergleiche, Intensivstation, genau das Gleiche. Das muss man bewusst wollen. Sonst geht man da nicht hin.
Das heißt, dass dein Team eine bestimmte Werte lebt, die euch auch als Team zusammenhält, und die Leute, die da drin arbeiten, die vertreten auch gleiche Werte, um das überhaupt auszuhalten und ja, einfach diesen Job auch gut zu machen. Da seid ihr schon, da sind schon Menschen, die ähnliche Profile haben.
Ja, ja, schon. Also ob das jetzt immer die gleichen Werte sind, weiß ich nicht, gar nicht so genau, aber ähneln sich mit Sicherheit. Aber es ist alles ein Schlag Mensch, um es so auszudrücken.
Jetzt weiß ich natürlich, dass ja diese Arbeit auf der Kinderonkologie nicht immer nur mit Erfolgen gekrönt ist, sondern auch durchaus mal den einen oder anderen herben Rückschlag für euch bereithält. Führt das dazu, dass ihr Erfolge bewusster wahrnehmt und auch bewusster würdigt in eurem Alltag? Und wenn es so ist, wie feiert ihr diese Erfolge, die ihr erreicht?
Also wenn ich da ja jetzt Erfolge, ist ja tatsächlich in dem Fall, wenn wir Kinder verabschieden, weil sie die Therapie also hinter sich gebracht haben und jetzt aus dem stationären Setting rausgehen, weil die stationäre Behandlung fertig ist, dann machen wir das tatsächlich, wir feiern das. Wir feiern das nicht für uns im Stillen, sondern wir feiern das mit den Kindern und den Eltern zusammen. Es gibt immer, wir haben ein Verabschiedungsritual für diese Kinder. Und es hört sich jetzt komisch an, Verabschiedungsritual, aber es ist ja tatsächlich so, weil sie kommen nicht mehr geplant auf Station. Und das sind dann immer, wir formieren uns dann immer, also das heißt Pflegekräfte, Ärzte, Physiotherapeuten, unsere Erzieher, manchmal sogar unsere Putzfrau ist oder Reinigungskraft heißt es ja, um es nicht abwertend klingen zu lassen. Wir treffen uns und dann gehen wir zu den Patienten in das Zimmer rein und dort sitzen dann die Eltern und das Kind. Und dann leitet unser Oberarzt immer das schön ein und sagt denen, wie toll die das gemacht haben und wie sie das als Familie getragen haben. Aber er ist immer sehr individuell dabei und ist, das, was er sagt, ist immer sehr zugeschnitten auf die Familie. Und die Kinder kriegen ein sogenanntes Warmie überreicht. Und zwar ist es ein Stofftier, was irgendwie, ich weiß nicht, was drin gefüllt ist. Das kann man in der Mikrowelle warm machen oder im Backofen. Und das kriegen die überreicht. Und es gibt meistens zur Auswahl immer zwei oder drei Tiere. Und dann dürfen die sich das aussuchen. Und wir bitten immer noch abschließend die Eltern, uns ein Rezept auszustellen. Die kriegen dann also wirklich, das sieht aus wie so ein Rezept, was man kriegt beim Arzt, nur halt eben in DIN A4. Und das kriegen die ausgehändigt und dann sollen die Eltern und mit dem Kind zusammen das Lieblingsrezept aufschreiben, damit wir es irgendwann mal nachkochen können. Mhm. Und das ist immer sehr rührend. Also für die Eltern ist es ja natürlich meistens eher so, die Kinder, die gucken manchmal einfach nur so, hey, ja, wann kriege ich jetzt endlich mein Geschenk und ist mir sonst egal. Aber da fließen tatsächlich auch Tränen, aber es sind Freudentränen und es ist immer sehr emotional. Also das ist das, wie wir das so feiern. Ja.
Das klingt nach einer richtig guten Feier. Für mich, so ein Warmie hätte ich übrigens auch total gerne. Und
ich auch.
Die wichtige Frage, die sich für mich daraus ergibt, ist, wie wichtig sind diese Verabschiedungsrituale für euch als Team?
Sehr wichtig. Sonst würden wir auch nicht immer dann auf Station rumlaufen und die Kollegen alle suchen und sagen, hey, wir gehen jetzt ins Zimmer XY, wir wollen das Kind verabschieden, kommst du mit oder bleibst du draußen? Und es gehen eigentlich immer fast alle mit. Also wirklich die abkömmlich sind, die nehmen sich diese 5 bis 10 Minuten Zeit und stehen dann da in dem Zimmer, um wirklich dem Kind, den Eltern den gebührenden Abschied zu geben.
Das ist ja auch ein Augenblick, in dem ihr euch selbst oder meistens dann eher gegenseitig feiert für das, was ihr da ja auch geleistet habt in den letzten Wochen und Monaten.
Ja, ja. Und ich meine, nicht nur wir feiern uns, sondern von den Eltern oder auch dann von den Größeren, die feiern uns ja auch, weil die geben uns ja auch ein Feedback von dem, was sie erlebt haben, wie sie es wahrgenommen haben und dass sie jetzt lernen müssen, ohne uns zu leben.
Das klingt so nach eben so eine spezifische Art von Ressourcendusche tatsächlich für mich. Das ist so eine Wertschätzungsritual und so viel Dankbarkeit auch da drin. Da könnt ihr bestimmt auch so einen Moment diese Energie sehr lange tragen, oder? Kannst du sagen, dass das so eine Ladeenergiequelle für euch ist?
Also es ist auf jeden Fall eine Energiequelle und es tut mega gut, das einfach zu empfangen. Das Aushalten des Empfangens, das ist manchmal so, man kann ja schlecht oder die Mehrheit kann schlecht mit Lob und Dankbarkeit umgehen. Man muss ja immer irgendwas erwidern, so wie, ja, das war doch selbstverständlich und ja, das ist ja kein, ja, dafür bin ich ja da, ne? Kommt ja dann oft immer so bei Dankbarkeit. Aber das ist tatsächlich eine Situation, da empfängt man nur. Da wiegelt man nicht ab, man redet es nicht klein. Und von daher ist das tatsächlich eine wahnsinnige Energie, die einen dann zumindest für den Tag dann erstmal wieder ein bisschen trägt. Man lässt es oft nicht zu, dass es einen weiterträgt. Sondern das ebbt dann so ein bisschen im Laufe des Tages wieder ab und man, wenn man am nächsten Tag wieder kommt, dann nimmt man die Energie nicht mit, sondern neuer Tag. Schauen wir mal, was heute ist. Wir verwerten es zu wenig eigentlich.
Das klingt so für mich, ne? Also nicht, dass ich das nicht nachvollziehen könnte. Diese innere Haltung, ja, das war jetzt dieser Moment, der war super, der war toll. Mal gucken, was der Nächste für uns bereithält. Ist ja nun einfach auch ein Teil eurer Arbeit auf der Kinderonkologie, weil der nächste Moment kann schon wieder ein ganz anderer, unter Umständen sogar ein dramatischer sein, der dann nicht dieses Kind betrifft, sondern ein anderes Kind. Und wo es für mich auch so ein bisschen klingt, als sei das vielleicht auch ein Schutzmechanismus, das nicht zu sehr sich ja davon tragen zu lassen, von diesem Erfolg, weil es eben auch noch die anderen Kinder gibt, die ja da bleiben und bei denen es vielleicht nicht bei allen so rosige Aussichten gibt.
Ja, gut möglich.
Wie geht ihr mit solchen Belastungen, die ja dann durchaus auch auf euch warten, im Team eigentlich um? Rückschläge, vielleicht sogar Verluste im Sinne von Sterben von Kindern?
Also was wir auf jeden Fall in den Situationen immer machen, ne? Rückschläge, Verluste, wenn wir mitkriegen, dass ein Kind zum Beispiel ein Rezidiv hat, wissen wir ja, es kommt wieder. Auch da beginnt dann im Grunde wieder von neuem. Wir wissen nicht, wie erfolgreich die Therapie ist. Das wissen wir im Grunde von Anfang an nie. Die Medizin oder gerade in der Kinderonkologie ist ja in den letzten Jahrzehnten unheimlich viel passiert. Die Mehrheit der Kinder wird gesund. Der Großteil der Kinder wird gesund. Das sieht man aber tatsächlich ja oder nimmt man gar nicht mehr so wahr, wenn man in dieser Maschinerie drin arbeitet, weil man ja im Grunde immer hauptsächlich nur bewusst sieht, da kommt wieder eins, was ein Rezidiv hat. Und wir kennen den schon, ne? Also es, deswegen, man hat es eigentlich gar nicht so präsent im Kopf, wie viel Kinder gesund werden, wie viel Anteil wir daran hatten, dass Kinder gesund geworden sind. Und sondern wir sehen immer nur dieses, oder ja, es ist präsenter, dieses Negative, wieder ein Kind, was kommt wegen einer Therapie. Wieder ein Kind, wo wir an das Limit kommen, wo die Therapie nicht den gewünschten Erfolg bringt. Und da ist es tatsächlich so, dass es unheimlich wichtig ist, wie bei allem anderen auch, dass wir drüber reden, dass das wirklich im Team, im interdisziplinären Team, dass darüber gesprochen wird. Und wenn wir tatsächlich an die Situation kommen, dass es in ein palliatives Setting übergeleitet wird und dasteht, oder wir sind mit unseren Maßnahmen der Therapie an einem Punkt angelangt, wo wir nichts mehr haben, was das Kind gesund machen kann, dann sind da unheimlich viele Gespräche da, also, und das im interdisziplinären Team und mit den Familien und mit den, je nachdem, wie alt das Kind halt ist, auch mit dem Kind. Und das ist das, was uns trägt. Ja.
Ja, ich wollte nur dazu zufügen, da seid ihr auch nicht alleine, weil ihr auch als Team da zusammen seid, oder? Oder ist immer nur eine Krankenschwester da? Oder wie kann ich mir das so vorstellen? So wirklich diese Operative, wie ist das? Seid ihr dann zu zweit, zu dritt, damit ihr euch schon habt, auch zum Halten fast, so innerlich zu halten, oder?
Also wenn ich jetzt Dienst habe, dann bin ich als Pflegekraft für den Patienten, also für das Kind in dem Fall, ich finde das manchmal ein bisschen schwierig, vom Patienten zu reden, weil damit irgendwie das, ja, das klingt so Beruf und weniger persönlich. Dann bin ich für das Kind zuständig und dann bin ich auch für die Eltern da als erster Ansprechpartner. Ich gehe rein, frage, was braucht ihr, oder ne, oder tu eben nochmal ein Medikament geben, wenn es notwendig ist, wenn das Kind Schmerzen hat, Übelkeit, ne, sowas. Aber wenn ich vor die Tür gehe, dann habe ich natürlich meine Kollegen. Also wenn ich das nicht aushalte selbst oder ich einen Tag habe, wo ich sage, nee, ich kann das heute nicht, dann ist das in Ordnung. Dann darf ich und soll es auch sagen. Und dann sagt der nächste Kollege, okay, ich mache das heute. Wenn du das heute nicht schaffst, dann ist kein Problem, dann gehe ich da rein. Weil das natürlich ja nicht immer eine Situation ist, die man selbst jeden Tag aushalten kann. Und aber wenn ich für den Tag mich dafür entschieden habe, den Patienten zu betreuen, zu begleiten, dann bin ich der Ansprechpartner und habe die Kollegen im Backup, die ich mir hinzuziehen kann. Und ich rede natürlich dann auch mit den Ärzten, also im Grunde mit dem gesamten Behandlerteam. Und das Behandlerteam sieht ja nicht nur oder besteht nicht nur aus Pflegepersonen und ärztlichem Personal, sondern da sind die Erzieher mit dabei. Wir haben zwei Erzieherinnen im Team. Da sind die Psychologen dabei. Es sind die Physiotherapeuten dabei, aber auch Sporttherapeuten. Wir haben beides. Wir haben Physiotherapeuten und Sporttherapeuten, die decken so ein bisschen unterschiedliche Sachen ab. Da braucht's einfach auch das interprofessionelle Team, weil man das sonst alleine gar nicht tragen kann. Das geht nicht. Also das würde nicht hinhauen. Das ist wie, wenn man im familiären Kontext so eine Situation hat, kann ich das alleine als Mutter oder als Ehefrau oder als Schwester, ne, oder als Kind gar nicht alleine tragen, sondern ich brauche den Rest der Familie dazu.
Mhm.
Weil sonst kann ich mich nicht mitteilen. Sonst, ich muss irgendwo auch damit hin, was ich dort erlebe. Es macht auch was mit mir.
Jetzt hast du gerade total schön nochmal deutlich gemacht, wie wichtig diese Arbeit im Team ist und wie wichtig auch es ist, diesen Halt aneinander zu finden. Nun hast du ja auch Leitungserfahrung als Stationsleitung. Und was ist denn so die Rolle von einer Führungskraft in eurem Setting Kinderonkologie, um eure, ja, insbesondere psychische Gesundheit auch zu schützen?
Ja, also eine Leitung sollte natürlich schon bewusst wahrnehmen bei den einzelnen Mitarbeitern, was braucht der jetzt? Wie ist der grundsätzlich aufgestellt? Der eine nimmt es ja mehr an und nimmt es ja mehr mit nach Hause als der andere. Hat natürlich auch immer was mit der persönlichen Einstellung zu tun, was man mit nach Hause nimmt und mit dem, was hat man alles schon erlebt, also sprich mit Erfahrung und wie geht derjenige dann damit um. Also das heißt, als Leitung muss man ein unheimliches Fingerspitzengefühl haben, ein feines Gefühl dafür haben, was braucht mein Mitarbeiter eigentlich. Und da eben gucken, der eine braucht eher, dass man ihm einfach nur die Hand auflegt, also auf die Schulter, ne? Und der nächste braucht vielleicht einfach, dass man ihn da rauszieht und sagt, hey komm, lass uns jetzt mal einen Kaffee trinken. Und ich glaube, du brauchst jetzt einfach mal ein paar Minuten Pause. Gibt es irgendetwas, was ich dir machen kann? Ne? Oder irgendwie, wie kann ich dich unterstützen? Das ist tatsächlich nicht einfach und es wird natürlich auch unterschiedlich gelebt und das hat immer auch was mit der Persönlichkeit der Führungskraft, also der Leitung zu tun. Die einen können es, die anderen können es nicht. Das heißt aber nicht, dass es eine schlechte Führungskraft ist, wenn sie es nicht kann.
Und was macht das mit deiner Belastbarkeit, wenn noch zusätzlich dazu diese Verantwortung für Team und für deine Kollegen da ist oder sein muss?
Also, dass ich eine Stationsleitung war, so hieß es ja oder heißt es ja noch immer in vielen Unternehmen, liegt ja tatsächlich jetzt auch schon wieder 17 Jahre zurück. Und ich habe in der Zeit, wo ich diese Position hatte, ich habe das nie als Belastung für mich gesehen und mir war immer klar, und das ist mir am ersten Tag, nachdem ich diese Position eingenommen habe, gesagt worden, Ina, du musst hier und da Entscheidungen treffen für das Team, die nicht unbedingt immer vordergründig sofort erkennbar ist, wie positiv das für das Team ist, beziehungsweise ob es positiv für das Team ist und dass es nicht jedem gefällt, diese Entscheidung. Und das war schon sehr herausfordernd und es ist schon eine enorme Belastung, wenn man weiß, ich muss da jetzt Entscheidungen treffen, die jetzt nicht nur mich betreffen, sondern eben, je nachdem wie groß das Team ist, eben für das für 25 Leute und damit umzugehen, dass diese Entscheidung nicht jedem passt und schmeckt und eben auch da jede einzelne Persönlichkeit sehen. Der eine braucht mehr das Wort, der andere braucht mehr die Schulter, der andere, der braucht wesentlich mehr Informationen, um ihm das positiv zu verkaufen, als der andere. Und da den Spagat zu finden, wie kriege ich das überhaupt hin? Ich hatte ja tatsächlich das Glück, dann eine Weiterbildung zu machen als Führungskraft. Und da ist immer wieder eins gewesen und ich glaube, da war tatsächlich der Ansatz der positiven Psychologie, ohne das wirklich so benennen zu wollen, war da auch auf jeden Fall da. Ich soll mir, das wurde mir auch immer wieder gesagt, ich soll mir die Personen im Team suchen, die von Entscheidungen, die ich zu tragen habe, die Feuer und Flamme dafür sind und sagen, hey, das finde ich gut, diese Entscheidung oder so, soll ich mir zunutze machen, um die, die immer pessimistisch waren, davon zu überzeugen, dass das eigentlich eine gute Entscheidung ist, was ich da jetzt getroffen habe. Also wirklich da stärken, mit ins Boot holen, die mich unterstützen. Und das habe ich versucht. Ob es mir gelungen ist, weiß ich nicht. Aber das habe ich versucht und das hat mich die zusätzliche Belastung eigentlich gar nicht so spüren lassen.
Jetzt ist es ja so, dass wir hier mal offen sprechen können und wir wissen, dass die Strukturen um solche Teams herum ja manchmal so suboptimal sind, dass sie sogar eher hinderlich wirken und eher als Stolpersteine einem noch zusätzlich zur täglichen Arbeit in den Weg treten. Was würdest du sagen, sollte strukturell sich im besten Fall verändern, dass ja es einfacher wird, vielleicht sogar auch attraktiver wird, in diesen Berufen auch langfristig zu arbeiten, die so hoch belastet sind?
Boah, das ist echt schwierig. Mega schwierig. Weil einfach das Gesundheitssystem so belastet ist tatsächlich, das Personal in den Krankenhäusern so belastet ist, dass das echt eine Mammutaufgabe eigentlich ist und man eigentlich gar nicht so genau weiß oder ich auch nicht weiß, wo fängt man das tatsächlich am besten an. Ja, klar könnte ich jetzt sagen, ja, als erstes fangen wir mal damit an, dass das Personal besser bezahlt wird und dass es einmal deutlich mehr wird, dass man das einstellt und dass dann die Arbeitsbelastung auf den Stationen geringer ist. Das ist aber einfacher gesagt als getan. Und deswegen, das wäre jetzt so, ich fange jetzt mal in der Mitte an, das zu tun, ne? So, wenn ich sage, wir bezahlen jetzt besser, sondern es fängt ja an einer ganz anderen Stelle schon an. Ja, also, und das ist ja schon mal so ein bisschen ein Kern, wenn ich jetzt das rein auf meinen Beruf nehme, den ich ausübe, nämlich der Krankenpflege, so heißt es ja immer noch, dann muss ich tatsächlich erstmal anfangen, wer will den Job denn überhaupt noch lernen? Und was versprechen sich die Personen, die diesen Beruf ergreifen, überhaupt davon? Was erwarten die denn da von dem Job? Und was finden sie denn vor aktuell? Ja, da muss ich tatsächlich auch mal anfangen. Und das ist ja momentan auch gerade wieder sehr im Gespräch, die generalistische Pflegeausbildung. Mein Statement dazu ist, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Sorry, aber man hat drei Berufe genommen, nämlich die Kinderkrankenpflege, die allgemeine Krankenpflege und die Altenpflege. Und hat das zu einem Ausbildungsgang gemacht, also sprich im Grunde drei Berufe zu einem, der sich jetzt nennt Pflegefachfrau und oder Pflegefachmann. Aber die Zeit, die man dafür hat, um diese drei Berufe zu erlernen, sind immer noch 3 Jahre, genauso wie vorher auch. Ich bin klassisch ausgebildete Kinderkrankenschwester. Ich bin da auch sehr, sehr stolz drauf, dass ich eine Kinderkrankenschwester bin in diesen ganzen Jahrzehnten, die ich diesen Beruf ausübe. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Berufsbezeichnungen es waren, die es jetzt bis hierhin gebraucht hat, bis zur Pflegefachfrau und Pflegefachmann. Mann, der ja so viel professioneller wirken soll, weiß ich jetzt nicht. Wenn ich mir überlege, es sind 3 Jahre für 3 verschiedene Berufe, weil das kann man alles nicht abdecken, weil es ist hochspezialisierte Pflege. Und das wird einfach zusammengewürfelt mit dem Gedanken, wir wollen professioneller sein, wir wollen alles aufwerten. Ich bin mir nicht sicher, ob man damit alles aufwertet und ob man so noch qualitativ gut ausbilden kann. Und dazu kommt dann natürlich auch noch, dann kommen junge Menschen, die sagen, die Feuer und Flamme sind und sagen, ich will diesen Beruf lernen, und dann kommen sie in die Praxis und die Ausbildungsbedingungen in der Praxis sind auch nicht gut, weil das vorhandene Personal nicht mehr weiß, wie sie diesen jungen potenziellen Kollegen was vermitteln sollen, weil sie keine Kapazitäten dafür haben eigentlich. Also das heißt, auch da ist nicht immer alles so toll. Und dass dann junge Pflegekräfte einfach sagen, ich weiß nicht, ob ich mir das für den Rest meines Lebens geben will. Das kann ich verstehen. Das kann ich so gut verstehen, weil auch ich, die ja jetzt seit, ich habe tatsächlich gestern nochmal nachgerechnet, seit 32 Jahren diesen Job macht, ich bin an dem Punkt angelangt, dass ich selber für mich sage, will ich das jetzt noch weitere Jahre machen? Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber so wie es jetzt ist, glaube ich, schaffe ich es nicht, das noch so viele Jahre oder weitere viele Jahre zu machen. Das weiß ich tatsächlich nicht, wie lange ich dem noch standhalte. Und deswegen kann ich jeden jungen Menschen verstehen, der sagt, oh, ich weiß es nicht, ob ich das will. Und deswegen ist es so schwierig zu sagen, was sollte man oder wo könnte man etwas strukturell verbessern oder verändern, um das besser zu machen. Da ist so viel. Da ist so viel. Ich glaube, dafür braucht es einfach ein riesengroßes Gremium aus wirklich sehr kompetenten Menschen, die das professionell in die Hand nehmen und die wissen, was sie tun und die was von davon verstehen, was es bedeutet, dort zu arbeiten. Also wirklich Menschen aus der Basis, die da was bewirken können und wollen und dann das wirklich angehen.
Da sagst du etwas super Wichtiges, etwas sehr Wahres. Ich habe, was ja unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, die ganze Zeit zustimmend genickt von Anfang bis Ende, weil auch ich es sehr wertig empfinde, eine Examensurkunde zu haben, auf der die Berufsbezeichnung Kinderkrankenschwester steht, und damit signalisiert, ich habe mich spezialisiert auf die Versorgung von Kindern, die eben nicht kleine Erwachsene sind. Und Gleiches gilt meiner Meinung nach für die Altenpflege, dass alte Menschen eben auch nicht einfach nur älter gewordene Erwachsene sind, weil die Krankheitsbilder und die ganzen Begleiterscheinungen sehr, sehr unterschiedlich sind und eine hohe Professionalität meiner Meinung nach brauchen, die sie inzwischen nicht mehr bekommen in ihrer Ausbildung. Und ich kann auch zu 100% verstehen, dass du hast sogar 2 Jahre früher vor mir noch Examen gemacht, aber ne, dass du jetzt in diesen vielen Jahren, die du ja auch in diesem Job geblieben bist, im Gegensatz zu mir, auch an einen Punkt kommst, an dem du sagst, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das langfristig noch mittragen kann, weil eben diese ganzen Bedingungen, die du jetzt gerade auch aufgezählt hast, ja sind, wie sie sind, und da kommt dann noch so das ein oder andere zusätzlich obendrauf, was wir jetzt noch nicht benannt haben. Und was du finde ich, total Wichtiges gesagt hast. Und ich hoffe, es hört irgendeiner, der irgendwo an irgendeiner Stelle sitzt, an der er was zu sagen hat, dass es Menschen sein müssen, die dieses Mammutprojekt begleiten, die wissen, worum es hier geht, die also an der Basis arbeiten, die genau wissen, was sind denn das für Herausforderungen jeden Tag, denen wir uns stellen müssen, weil es eben nicht jeden Tag identisch ist. Ich stehe da nicht an irgendeinem Fließband und habe jeden Tag, keine Ahnung, die blaue Autotür rechts, die ich zu verarbeiten habe, sondern ich habe es jeden Tag mit Menschen zu tun und das auch noch mit verschiedenen Menschen und habe noch Kollegen, die auch Menschen sind und mit denen ich es auch zu tun habe. Und das alles muss meiner Meinung nach mitgedacht werden, um es dann ja gut verändern zu können und in die Neuzeit, in die aktuelle Zeit und in die Zukunft zu tragen. Und also ich glaube, sagen zu können, ich behaupte das jetzt einfach mal, dass sowohl Ina als auch ich bereit sind, uns da sofort zu engagieren, wenn einer fragt.
Ich wäre dabei.
Liebe Ina, ich habe auch noch eine weitere Frage. Gibt es was Besonderes, was dich, oder nee, anders gesagt, gibt es was dich besonders stolz macht, diesen Beruf auszuüben?
Wow, stolz. Das ist schon.
Ja, genau, das ist nächste, ja.
Ah, genau, das ist natürlich schon mal so ein Wort, stolz, ne? Bin ich wirklich auf mich stolz? Gibt's was, dass ich stolz sein kann? Ich empfinde das ja so gar nicht als stolz.
Mhm.
Ja. Ich könnte genauso sagen, ich finde das ein Privileg, diesen Beruf ausüben zu dürfen, dass ich die Chance hatte, das lernen zu dürfen und ihn tatsächlich nach so vielen Jahren immer noch ausüben zu können und auch zu wollen. Auch wenn ich hier und da zwischendrin immer mal wieder zweifle, aber das hat, glaube ich, jeder an einem gewissen Punkt in seinem Leben, dass er an dem einen oder anderen zweifelt. Deswegen kann ich jetzt das so gar nicht als Stolz in dem Sinne bezeichnen und auch keinen besonderen Moment herauspicken.
Es ist auch in Ordnung, wenn du das so empfindest, lieber Ina, dann ist es doch. Das ist auch schön, dass das ein großes Moment ist, vielleicht, wo du diese Arbeit einfach machst und schon so viele Jahre. Ne? Das ist, vielleicht ist das das genau.
Also ich weiß zumindest, dass meine Eltern immer sehr, sehr, sehr stolz darauf waren, dass ich meinen Kopf durchgesetzt habe, trotz allen Widrigkeiten, dass ich diesen Beruf erlernt habe und dass ich mein Examen abgelegt habe und dass ich eben meinen Weg gefunden habe in diesem Beruf. Meine Mom hat es leider nicht mehr mitgekriegt, weil die schon vor über 25 Jahren verstorben ist und die hat das nicht miterleben dürfen, wie ich selbst gewachsen bin. Und dass ich tatsächlich in den Bereich reingegangen bin, den ich damals schon in der Ausbildung gehen wollte. Ne? Und da weiß ich, die sind mega stolz auf mich, dass ich das so durchgesetzt habe. Und meine Mutter hat mir als 16-Jährige es nicht einfach gemacht zu sagen, und ich will das jetzt lernen und ich will das jetzt machen. Die hat mir alle negativen Seiten aufgezeigt und hat gesagt gehabt, du musst am Wochenende arbeiten, du bist im Nachtdienst, du arbeitest Feiertag, du arbeitest dann, wenn andere feiern gehen. Das war mir alles völlig egal. Das ist es mir heute im Grunde auch noch, sonst würde ich es ja nicht machen. Aber die ist schon richtig stolz drauf gewesen, dass ich mich da durchgesetzt habe. Ja.
Mir fällt immer wieder auf, dass du und auch ganz viele andere aus dem Gesundheitswesen, die ich kenne und auch meine Freunde nennen darf oder die ich auch einfach nur kenne, weil ich professionell mit ihnen zusammenarbeite, eine Stärke mitbringen, die wir wahrscheinlich nie so benennen würden. Ich inkludiere mich da mal, nämlich die Stärke der Demut. Und das wird jetzt gerade auch nochmal wieder so deutlich, wie demütig, ne, du damit umgehst, dieses Privileg zu haben, diesen Beruf ausüben zu dürfen. Und da sagst, ja, es gibt andere Menschen, die sind sehr stolz darauf, dass ich das mache, aber ich selbst empfinde gar nicht unbedingt Stolz dabei, diesen Beruf auszuüben. Und was ich daran so wichtig finde, ist, weil ich da ja inzwischen auch von außen drauf gucke, dass meiner Meinung nach das noch viel mehr Wertschätzung verdient, dass es so viele Menschen gibt, die wie du jeden Tag sich ja mit all ihrer Person und Persönlichkeit da einbringen in diesen Beruf, eben ja wertgeschätzt werden. Und deswegen jetzt meine Frage an dich: Was könnten denn Menschen außerhalb eures Berufes und vielleicht auch außerhalb des Krankenhauses, also nicht Eltern oder Kinder, sondern Menschen in der Gesellschaft, was könnten die tun, um euch Wertschätzung zu zeigen? Lavendel ist es nicht, das kann ich schon mal verraten.
Nee, Lavendel ist es nicht und auch nicht das Klatschen auf den Balkonen. Das ist es leider auch nicht. Tatsächlich uns nicht als selbstverständlich zu sehen. Das ist tatsächlich erstmal das Erste. Und dass es nicht selbstverständlich ist, dass da Leute stehen tagtäglich und arbeiten, tun, die anderen nicht machen wollen und auch nicht machen können. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich will jetzt nicht irgendwie den Kniefall haben oder irgendwie so, dass jemand ständig kommt und sagt, oh danke, dass es dich gibt und es ist so toll. Und nein, ich möchte einfach nur gesehen werden. Als nicht als selbstverständlich, dass ich da bin, sondern ich möchte gesehen werden und dass es gut ist, dass ich da bin. Und in dem Kontext kann ich jetzt vielleicht tatsächlich was sagen, wo ich einfach denke, das fand ich überhaupt nicht toll. Es waren ja jetzt erst, ist noch gar nicht so lange her, die Tarifverhandlungen für Bund und Länder im Gesundheitswesen. Und da haben sich ganz viele Kollegen im Arbeitskampf befunden und wollten für ihr Recht eintreten und auch für dass sie einfach auch mehr entlohnt werden und auch die Arbeit gewürdigt wird in Form von Bezahlung und haben ihr Streikrecht wahrgenommen. Und da ist tatsächlich Social Media, wenn da drüber berichtet wurde, schon rundgelaufen, wo ich dann so gedacht habe, nee. Also es kam zum Beispiel, habe ich gelesen, warum gehen die denn jetzt auf die Straße? Die sollen doch jetzt mal an die Patientin denken. Oder wissen die denn nicht, was es bedeutet, wenn man wochenlang oder monatelang auf eine OP warten muss und sie wird nur wegen so einem blöden Streik abgesagt, beziehungsweise noch weiter verschoben? Das hat mich richtig, richtig sauer gemacht, wo ich einfach denke, so, ja, genau, ihr seht uns als selbstverständlich und das kann es einfach nicht sein. Wir wollen doch auch nur unser Recht haben, dass wir gesehen werden, dass wir wertgeschätzt werden. Und wenn es im ersten Moment tatsächlich erstmal darum geht, dass wir unsere Wertschätzung in Zahlen ausgedrückt haben wollen. Ich will nicht sagen, ich verdiene wenig. Aber ich hätte schon auch gerne, dass wenn ich nachts da stehe und meine 10 Stunden Arbeit ableiste und nicht nur einfach 10 Stunden und dann habe ich lange frei, sondern Ich gehe morgens nach Hause, lege mich ins Bett und schlafe, um am Abend wieder dort 10 Stunden abzuleisten bis zum nächsten Morgen, dass mir das auch extra und vielleicht ein bisschen mehr dafür vergütet wird, weil ich mache das seit über 30 Jahren, dass ich regelmäßig Nachtdienst mache und oder dass ich auch dass ich an dem einen Tag bis abends um 8 oder bis um 9 arbeite und dann am nächsten Tag um 7 wieder dann da stehe. Und ich aber irgendwie zwischendrin auch noch nach Hause fahren muss und irgendwie dann auch noch schlafen und dann auch noch ein bisschen Privatleben haben möchte, dass das eine enorme Herausforderung ist und immer mit Schlafmangel zu tun hat, das möchte ich auch gerne besonders vergütet bekommen. Und das ist ein Recht, was ich habe. Und das, dafür möchte ich auch gerne einstehen und möchte nicht wieder mit einer emotionalen Erpressung konfrontiert werden, dass ich doch bitte mal an die armen Patienten denken soll. Und da muss ich leider sagen, es tut mir leid, wer denkt denn an mich? Die Patienten vielleicht, weil sie dankbar sind, dass ich da tagtäglich stehe. Aber die Gesellschaft nicht und die Politik schon lange nicht mehr. Und wenn ich jetzt mal so 5 Jahre zurückgehe und den ehemaligen Arbeitsminister noch irgendwie so im Ohr klingeln höre, ich will den Namen jetzt nicht nennen, dieses Arbeitsministers, aber jeder weiß, wer gemeint ist, der aufmerksam war in der Zeit, der gesagt hat, und genau wenn die Pandemie rum ist, dann müssen wir genau an diese systemrelevanten Berufe denken und dann müssen wir deren Arbeit aufwerten. Ich warte drauf. Politik, hier bin ich, hier stehe ich, ihr dürft meinen Beruf und meine persönliche Hingabe aufwerten. Ich warte darauf. Leider hat es nicht geklappt. Also es hört keiner. Und das ist etwas, wo ich einfach denke, ich möchte einfach nur gesehen werden. Und da fängt im Grunde schon alles an. Nicht als selbstverständlich gelten. Und das hat für mich schon mit Wertschätzung zu tun.
Also ich hoffe, dass jetzt dieser Appell wirklich in die Welt geht und dass mit dieser Folge von unserem Podcast sich wirklich was bewegt, weil ich habe Gänsehaut. Ich habe mir schon gedacht, dass ich da bei der Folge auch Gänsehaut bekomme. Ich habe ein bisschen andere Gedanken gehabt dazu, aber es ist auch nicht so zu steuern. Deswegen, also Hut ab, liebe Ina, was du jetzt gesagt hast, weil du so verdammt viel Recht hast und du sagst, die Gesellschaft, es ist Zeit, dass die Gesellschaft oder dass die Gesellschaft das nicht sieht, solange wahrscheinlich, bis die selbst die Patienten sind, ne? Und da im Krankenhaus liegen und auf euch angewiesen sind. Und dann vielleicht machen die sich diese Gedanken, ja, es ist gar nicht selbstverständlich, ne?
Ja, genau so ist es. Erst wenn man selbst betroffen ist, hat man einen anderen Blick darauf. Ja.
Also ich kann sagen, spätestens heute in dieser Folge sollte deutlich geworden sein, was für ein besonderer Schlag Menschen sind, die diesen Beruf ausüben in der Pflege, im Gesundheitswesen, was es nochmal für einen besonders besonderen Menschen braucht, um in diesen Bereichen zu arbeiten wie Kinderonkologie und Intensivmedizin und andere Sonderbereiche, die wir jetzt gar nicht benannt haben heute. Und ich wünsche mir, wenn ich mir was wünschen darf, dass wir tatsächlich als Gesellschaft mal den Mut fassen, die Wertschätzung wirklich zu leben, die diese Berufe verdienen und die diese Menschen verdienen. Jetzt spreche ich da natürlich nicht ganz objektiv, weil ich selbst sehr gut weiß, wie es in dem Beruf ist. Ich habe selbst lange genug am Patientenbett gearbeitet und arbeite immer noch mit Menschen im Gesundheitswesen als Trainerin und weiß, dass eben es einen besonderen Blick auch braucht, auf die körperliche als auch auf die mentale Gesundheit von Menschen in hochbelasteten Berufen. Und ich danke dir von Herzen, liebe Ina, dass du uns heute besucht hast, dass du dich auf dieses Abenteuer eingelassen hast, mit uns zu sprechen. Und ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß mit uns und bei uns.
Also ich danke euch beiden, Melanie und Marcella, tatsächlich sehr für eure Einladung und euer Vertrauen, dass ich ja hier bei euch, bei eurem Podcast dabei sein durfte. Also es ist schon eine Ehre für mich gewesen, dass ihr mich erwählt habt. Und war natürlich auch sehr, sehr aufgeregt. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich bin froh, wenn das Grillen vorbei ist. Weil das ja tatsächlich schon sehr anstrengend für mich ist. Und genau, weil ich ja selber mich ja gar nicht so sehe. Ne? Ich sehe mich nicht als etwas Besonderes, als tue ich so einen Mega-Job machen. Ich weiß, er ist belastet, aber ich finde ihn nicht so hoch belastet. Deswegen ist es nochmal, wenn ihr das so hervorhebt, nochmal, dann wird mir vieles auch nochmal bewusst. Und genau, und dafür danke ich euch einfach.
Vielen lieben Dank, Ina.
Ich würde sagen, Marjana, wir machen für heute die Klappe zu und gehen jetzt zur Entspannung ein bisschen im Tunnel raven.
Ja, lass uns raven. Klappe zu.
Das war's schon wieder für diese Folge vom MMPP-Podcast.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere uns und lass gerne eine Bewertung da.
Oder teile deine Gedanken und Anregungen mit uns auf LinkedIn.
Ganz genau.
Bis zur nächsten Folge.
Bleib neugierig.
Tschüss.